Kannst du den Hörerinnen und Hörern mal deine Zelle in der JVA Koblenz beschreiben?
Oh, Zelle hört sich so gemein an.
Wie nennst du es, dein Zimmer?
Ja, im offenen Vollzug sagen wir tatsächlich Zimmer, weil man ist vom geschlossenen Vollzug ein bisschen geschädigt, was Zelle angeht. Die Zelle wird immer zugeschlossen von den Bediensteten und im offenen Vollzug heißt es Zimmer, weil es ist eine ganz einfache Zimmertür, wo wir gerade dabei sind. Ich habe auch einen Schlüssel dafür, kann da selbst rein und raus.
Das ist Patricia.
Man kann sich das vorstellen wie in der Jugendherberge oder wie in einem Krankenhaus.
Ihr Alltag ist erstmal ganz gewöhnlich. Sie fährt morgens zur Arbeit, macht Mittagspause mit ihrem Mann. Zwischendurch geht sie vielleicht nochmal schnell in den Supermarkt. Doch die Nacht verbringt Patricia im Gefängnis.
Ich habe ganz viele Bilder von meinem Mann, von meinen Tieren, von meinen Katzen, von meiner Familie, Mutter, Schwester. Also die sind alle immer da. Wenn es an mir gegangen wäre, hätte ich gerne noch eine Orchidee mitgenommen, aber mir wurde dann gesagt, das wäre zu wohnlich.
Patricia ist eine von nur 12 Frauen in Rheinland-Pfalz, die ihre Haftstrafe im sogenannten offenen Vollzug absitzen. Eine Brücke in die Freiheit soll das sein, sagt der Justizminister.
Wie groß ungefähr?
Wie groß? So 15 Quadratmeter. Ich habe schon ein ziemlich großes Zimmer.
Fühlst du dich wie jemand, der eingesperrt ist?
Ja.
Ihr hört Freigängerin.
Was bringt mehr Sicherheit?
Leben zwischen Freiheit und Knast.
Dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn ich die 23 Stunden am Tag auf ihrem Haftraum sitzen lasse.
Ein Podcast aus der Reihe RZ Inside.
Wäre er nicht im offenen Vollzug gewesen, wäre auch diese Todesfahrt nicht geschehen.
Da ist deine Freiheit, sieh zu, wie du klarkommst.
Es hört sich hart an, es ist aber so, mit wenig Ausnahmen, im Gefängnis gibt es keine Freunde.
Ich bin euer Host, Finn Holitzka. Kapitel 1. Drinnen. Wenn man drinnen ist, fühlt sich alles leicht an. Drinnen ist, wo man Freunde hat. Man bekommt Anerkennung, fühlt sich gesehen, man erzählt sich Insider. Wenn man drinnen ist in einer Gruppe, weiß man, welche Popstars gerade cool sind, welche Ismen nicht mehr zeitgemäß und welche Sneakers als modisch gelten. Ich glaube, eigentlich wollen alle von uns irgendwo drinnen sein, irgendwo dazugehören, zu einer Familie, einem Freundeskreis, einer Clique. Aber wer sich daneben benimmt, diese ganz bestimmten Codes und Normen nicht befolgt, der wird ausgeschlossen. Auch im Großen, auf der Ebene der Gesellschaft, gibt es Normen und Regeln. Nur haben die nichts mit Taylor Swift oder Turnschuhen zu tun, sondern mit Recht und Gesetz. Wer das Gesetz bricht, den schließen wir, die Gesellschaft, für eine gewisse Zeit aus. Und zwar paradoxerweise, indem wir ihn einschließen. Gefängnisse, wie wir sie heute verstehen, dienen weniger der Bestrafung aus Rache oder Vergeltung, sondern sie sollen den Häftling eigentlich wieder fit machen, für die Gesellschaft. Ihm die Möglichkeit geben, zurückzukehren in unser Drinnen. So zumindest die Theorie. Aber überall, wo es ein Drinnen und ein Draußen gibt, gibt es auch ein Dazwischen. Eine Schwelle. Von da kann man sowohl raus, als auch reingucken. Deshalb ist die Schwelle oft der entscheidende Punkt.
Das ist die Prägemaschine. Die prägt bis 40 Tonnen. Also wenn du da einen Finger zwischen hast, ist nicht gut.
Ich bekomme ein Nummernschild. Also kein offizielles, nur so eins mit meinem Vornamen drauf, just for fun, wie so ein LKW-Fahrer. Wir sind in Kirchen an der Sieg. Falls man das nicht kennt, das ist zwischen Brachbach und Katzwinkel, ganz im Norden von Rheinland-Pfalz. Orte, die es eher selten in die Tagesschau schaffen, in den Inner Circle unserer Aufmerksamkeit. Aber in der Nähe ist Siegen, das hat man vielleicht schon mal gehört. Hier, in Kirchen, hat Patricia ihren Laden. Kfz-Schilder steht groß im Schaufenster. 2 Stück, also für vorne und hinten, gibt's hier für 25 Euro. Außerdem ist der Laden ein Paketshop. Als ich Patricia hier besuche, zeigt sie mir ihre Maschinen, mit denen sie die Nummernschilder prägt. Wenn man hier Kunde ist, weil man zum Beispiel gerade ein neues Moped zugelassen hat oder seinen Online-Fehlkauf als Paket zurückschickt, dann hat man wahrscheinlich keinen Schimmer davon, dass Patricia freundlich, höflich, sorgfältig geklebte Fingernägel ein Häftling ist. Wie auch, man sieht's den Leuten ja nicht an, was sie geprägt hat. Achtung, jetzt wird's kurz laut.
Es geht voll schnell.
Ja,
es geht voll schnell. Gut.
Also jetzt mit den Namen hält es natürlich auf.
Ja,
aber,
ja.
Das größte Gefängnis hat Patricia schon als Kleinkind hinter sich gelassen. Als sie 3 Jahre alt ist, fällt die Mauer. Millionen DDR-BürgerInnen sind nicht mehr eingesperrt. Sie sind frei. So zumindest die Theorie. Aber es gibt ja bekanntlich viele verschiedene Arten von Freiheit. Patricia wird in Thüringen groß, in der Nähe von Erfurt.
Da bist du aufgewachsen, bis du so Teenager warst.
Genau, bis ich 17 war. Ich hatte mit 15 schon meine Schule beendet. Hab dann direkt als Verkäuferin eine Lehre bekommen. Ich wollte immer Friseurin werden, hat nicht geklappt. Und hab dann die Lehre als Verkäuferin gemacht, bis ich 17 war. Und ja, und bin dann zu Hause ausgezogen.
Heute ist Patricia nicht Friseurin, aber Ladeninhaberin. Selbstständig. Bei Tag zumindest.
Also in dem offenen Vollzug ist es so, dass man, wenn man Arbeit hat, seiner geregelten Arbeit nachkommen kann, darf, sollte. Dann kann man morgens eben rausgehen, wochentags, auch selbst wenn man am Wochenende arbeitet. Muss dann aber auch nach Arbeitsschluss sofort wieder zurückkehren in die OFA eben und hat dann nochmal die Möglichkeit, rauszugehen, je nachdem, wie viele Stunden man, Freizeit nennt man das, hat, die man vorher, also 2 Wochen vorher, im Antrag abgeben muss, zu welcher Uhrzeit man wann rausgehen möchte.
Tagsüber arbeiten in Kirchen, abends Gefängnis im 80 Kilometer entfernten Koblenz. Freizeit, ja, aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Das ist, warum ich davon spreche, dass Patricia irgendwie auf der Schwelle zu leben scheint. Nicht dauerhaft eingesperrt, klar, aber auch alles andere als frei. Ein bisschen drinnen in der Gesellschaft, mit Job, Ehemann und Kater Mick, der übrigens sehr interessiert an unserer Aufnahme und den Kabeln des Podcast-Mikrofons war.
Mick, hör auf!
Komm, du kannst auf meinen Schoß, wenn du willst. Aber ohne Krallen.
Guckt ja.
Okay.
Ja.
Aber irgendwie auch draußen, verbannt vor die sinnbildlichen Stadtmauern bzw. Insassin in der OFA. Die OFA, offene Vollzugsabteilung, soll es Patricia erleichtern, wieder reinzukommen. Durch soziale Kontakte, durch ihre geregelte Arbeit, wie sie sagt. Auch das Gegenteil kennt Patricia schon aus eigener Erfahrung.
Im Geschlossenen bist du 23 Stunden in der Zelle, du hast 60 Minuten Hofgang, heißt das, dann geht man am Tag 60 Minuten raus in so einen Hof halt. Das ist schon ein sehr großer Unterschied. Du hast den Außenkontakt eigentlich gar nicht, du kannst, in Rohrbach ist es so, wo ich war im Geschlossenen, ich durfte 15 Minuten am Tag telefonieren, das war die reinste Katastrophe für mich und für mich und meinen Mann vor allen Dingen. Die 15 Minuten, das war gar nichts. Da hast du Hallo gesagt und konntest doch direkt wieder Tschüss sagen.
Sie weiß also, wie das ist. Sowohl im klassischen Knast, in der Zelle
wo man nicht raus darf und manchmal nur 15 Minuten telefonieren, aber auch im offenen Vollzug, wo man Zimmer sagt und einige, naja, Privilegien hat. Seit September 2022 ist Patricia Häftling in Koblenz in der OFA. Und ihr fragt euch mittlerweile vielleicht zu Recht, was Patricia eigentlich gemacht hat, welches Verbrechen jemand begeht, damit man ihn zwar einerseits wegsperrt, nur um ihn tagsüber doch zur Arbeit rauszulassen. Keine Sorge, wir kommen darauf noch zu sprechen in Kapitel 3. Es soll in diesem Podcast aber auch gar nicht so sehr um Kriminalität gehen und auch nicht um Schuld oder Unschuld. Dass Patricia schuldig ist, das bestreitet sie übrigens, anders als manch andere Häftling, nicht. Vielmehr soll es darum gehen, wie das ist, wenn man auf der Schwelle zwischen drinnen und draußen lebt, um Theorie und Praxis des offenen Vollzugs und um die Frage, ob das alles eigentlich etwas bringt.
Wie soll ich mich in eine Gesellschaft integrieren, wenn ich nicht da bin, wo die Gesellschaft ist? Wenn ich in einem Haus allein auf der grünen Wiese sitze, wen soll ich kennenlernen? Wo soll ich mich ausprobieren? Wie komme ich zur Arbeit? Wie gehe ich einkaufen? Man langweilt sich und da kommt man selten auf besonders gute Gedanken, sondern vielleicht auf eher dumme Ideen.
Kapitel 2. Draußen. Wir sind fasziniert von denen, die draußen sind. Wenn jemand die Regeln bricht, ein Verbrecher wird, wird er für uns auch ein Objekt der Betrachtung.
Faszination.
Wir schauen ihn an. Mal mit Ehrfurcht, mal mit Angst, mal mit Verwunderung oder vielleicht sogar mit Empathie.
Mitleid.
Nicht wenige Menschen sollen sich schon in Häftlinge verliebt haben, mit denen sie eine Brieffreundschaft angefangen hatten. Aber dass es einen draußen gibt, Verurteilte, Bestrafte, das sorgt ja überhaupt erst dafür, dass wir wissen, wo drinnen ist. Eine gute Story ist deshalb meistens dann eine gute Story, wenn das sogenannte Böse besiegt wird. Wenn eine ominöse Gefahr gebannt und Gerechtigkeit wiederhergestellt ist. Dann ist die Welt in Ordnung. Und das fühlt sich gut an. Super viele hören ja deswegen sogar True Crime Podcasts zum Einschlafen oder Krimi-Hörspiele.
Einsatzgebiet ist die Westküste der USA. Sex und Mord sind selbstverständlich tabu. Meist geht es um verschwundene Personen, gestohlene Kunstwerke oder übernatürliche Phänomene. Zuverlässig gelöst von einem Trio unterschiedlichster Charaktere.
Auch im Büro von Caroline Bucksteg in Koblenz hängt ein Kalender der Krimi-Reihe Die drei Fragezeichen. Wenn Justus, Peter und Bob in Rocky Beach ermitteln, geht es oft um vermeintlich übernatürliche, geisterhafte Bedrohungen, die sich eigentlich ganz nüchtern erklären lassen. Ihr habt die Stimme von Caroline Bucksteg gerade eben, am Ende des ersten Kapitels, schon einmal gehört. Das ist die Frau, die sagt:
Wenn ich Leute resozialisieren möchte und wieder in die Gesellschaft integrieren möchte, dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn ich die 23 Stunden am Tag auf ihrem Haftraum sitzen lasse.
Auch ihr Job ist es, die gefährliche, vielleicht angsteinflößende Welt des Verbrechens ganz nüchtern zu betrachten. Caroline Bucksteg muss, so wie Patricia aus Kapitel 1, jeden Tag ins Gefängnis. Aber nicht als Insassin. Sie ist hier eine der Chefs.
Ich bin die stellvertretende Anstaltsleiterin in der Justizvollzugsanstalt in Koblenz. Wir haben mutmaßliche Straftäter und das verteilt sich, ich sag mal, vom Hühnerdieb bis zum mutmaßlichen Mörder. Ist da alles dabei. Das heißt, der Großteil unserer Häftlinge sitzt in Untersuchungshaft und lediglich ein kleiner Teil befindet sich im Strafvollzug, im sogenannten offenen Vollzug.
Häftlinge in Untersuchungshaft, die Mehrheit in Koblenz, können also nie in den offenen Vollzug. Das geht nur bei bestimmten Häftlingen. Bucksteg und die anderen Beamten in der JVA Koblenz entscheiden natürlich nicht einfach aus dem Bauch heraus, wie und wie lange jemand im Gefängnis bleibt. Aber sie müssen die Entscheidungen der Justiz in der Praxis umsetzen. Der offene Vollzug hat dabei nicht nur für die Gefangenen gewisse Vorteile, Stichwort Resozialisierung, sondern mitunter auch für die Organisation eines Gefängnisses.
Die Gefangenen können zum Beispiel eigenständig duschen gehen. Im geschlossenen Vollzug, zumindest in Koblenz, ist das nicht möglich. Die müssen aus ihren Hafträumen rausgeschlossen, in den Duschraum geschlossen und wieder zurück und hin und her. Und das klaut schon relativ viel Zeit. Und es fällt natürlich alles weg, wenn die sich einfach eigenständig fortbewegen können.
Patricia hat das ja eingangs mit einer Jugendherberge oder einem Krankenhaustrakt verglichen. Im Gesetz heißt das übrigens im schönsten Bürokratiedeutsch: Es gibt keine oder nur verminderte Vorkehrungen gegen Entweichungen. Besonders wichtig in der Praxis der OFA ist aber, dass man sich auf die Gefangenen verlassen kann. Nur dann kommt der offene Vollzug überhaupt für sie in Frage.
Ja, das große Stichwort ist die Absprachefähigkeit. Das Stichwort findet man in sehr vielen Vollzugsplänen wieder. Da steht dann drin, der Gefangene ist absprachefähig oder zu einem hohen Maße. Das bedeutet natürlich, wenn wir eine Absprache treffen, du bist Sonntag um 18 Uhr da, dann steht der spätestens um 18 Uhr auf der Matte. Und wenn er es nicht schafft, dann ruft er an und sagt, tut mir leid, mir ist der Zug vor der Nase weggefahren oder ich hatte einen Autounfall. Das ist alles überhaupt kein Problem. Es geht dann einfach nur darum, dass man uns Bescheid gibt und sagt, pass mal auf, ich komme ein bisschen später.
Caroline Bucksteg sagt, wenn ein Häftling eine positive Entwicklung zeigt und nichts mit Drogen zu tun hat, keine Fluchtgefahr besteht und er sich als absprachefähig erweist, dann ist die OFA grundsätzlich eine Möglichkeit. Wer das gerne nochmal schriftlich hätte, meine Kollegin Svenja war so nett, uns das einmal vorzulesen.
Die Strafgefangenen sollen im offenen Vollzug untergebracht werden, wenn sie dessen besonderen Anforderungen genügen, namentlich nicht zu befürchten ist, dass sie sich dem Vollzug entziehen oder die Möglichkeiten des offenen Vollzugs zu Straftaten missbrauchen werden. Die Eignungsbeurteilung schützt sich bei Strafgefangenen insbesondere auf ihr Verhalten und ihre Entwicklung im Vollzug. Landesjustizvollzugsgesetz Rheinland-Pfalz.
Häftlinge, auf die das zutrifft, offensichtlich auch Patricia, dürfen übrigens sogar das Wochenende zu Hause verbringen. Patricia, die Gefangene in Koblenz, und Caroline Bucksteg, die stellvertretende Gefängnisleiterin, sind sich persönlich übrigens nie begegnet. Trotzdem sind sie sich in einigen Punkten erstaunlich einig. Zum Beispiel, die OFA bietet wesentlich mehr Freiheiten als der geschlossene Vollzug. Aber Freiheiten sind nicht zu verwechseln mit Freiheit.
Also die Einschränkungen im Alltag sind enorm. Und das sind Dinge, die kann man sich, wenn man draußen ist, gar nicht so wirklich vorstellen. Kein Handy ist ja so der Klassiker. Ich meine, wer sitzt heutzutage noch irgendwie ohne Handy in der Bahn oder vom Fernseher? Gibt es ja auch genug Leute, Dauerberieselung, man hat den Fernseher laufen, guckt parallel noch aufs Handy nebenbei. Keine Chance, es gibt keine Handys. Also sollte es nicht geben, gibt es nicht.
Heißt, auch das, was ihr gerade tut, ein Podcast hören, ist in der JVA praktisch nicht drin. Genauso wenig wie über Spotify zum Einschlafen ein Hörspiel der drei Fragezeichen laufen zu lassen.
Ach, das darf doch nicht wahr sein. Ach, jetzt hat auch die Neonröhre ihren Geist aufgegeben.
Kapitel 3. Reinkommen.
Also meine Tage sind nicht normal. Das sage ich aus dem Grund, weil ich bin zwar wie ich bin, aber ich kann zum einen nicht schlafen, wie ich gerne möchte, wie es am Wochenende dann zu Hause mache. Dadurch, dass der Kopf ist einfach voll, das Unterbewusstsein, es ist wirklich ein ganz gemeines Örtchen im Gehirn.
Patricia erzählt mir, dass sie oft nicht in den Schlaf findet. Sie liegt dann stundenlang wach, starrt an die Decke oder geht eine rauchen und versucht irgendwie, die Nacht rumzukriegen. Man kennt das ja. Wenn man so da liegt, auf der Schwelle zwischen Schlafen und Wachsein, kommen auch die Bilder aus der Vergangenheit wieder. Erinnerungen. Ich habe Patricia gefragt, wie sie eigentlich reingekommen ist ins Gefängnis. Man kann wohl sagen, eine lange Geschichte.
Betrug, Urkundenfälschung und das ist eigentlich so diese zwei Dinge.
Wie viele einzelne Geschichten ungefähr?
12.
Okay, eine sehr lange Geschichte. Und ehrlich gesagt auch eine ziemlich vertrackte. Fangen wir vorne an.
Mit 6 Jahren haben sich meine Eltern getrennt. Das hat in mir was ganz Komisches ausgelöst. Es hat mich traurig gemacht. Es hat mich in irgendein Loch gerissen. Ich habe mich total in mich gekehrt. Ich habe mich alleine gefühlt. Ich habe niemanden an mich drangelassen. Also schon in so einem jungen Alter habe ich niemanden an mich drangelassen. Ich war total in mich gekehrt einfach.
Wir sind wieder in Thüringen, in Patrizias Kindheit, kurz nach der sogenannten Wende. Viele Dinge, die man für selbstverständlich gehalten hat, zerbröseln in dieser Zeit. Auch Patrizias Familie. Patrizia sagt, sie sei eigentlich ein Papakind, wächst aber bei ihrer Mutter auf. Ihren Vater sieht sie erst 5 Jahre später zum ersten Mal wieder. Eine Ausrede ist es nicht. In Deutschland werden jedes Jahr weit über 100.000 Ehen geschieden. Bei mehr als der Hälfte dieser Trennungen sind auch minderjährige Kinder betroffen. Die werden nicht alle kriminell. Auch Patrizia sagt, ich hatte eigentlich keine besonders schwere Kindheit. Ich habe es mir selbst schwer gemacht. Und trotzdem, wenn man sie bittet, vorne anzufangen bei ihrer Geschichte, dann kommt ihr eben dieser Moment in den Sinn. Der Alkohol, der Streit, die Tante vom Jugendamt und alles, was das in ihr ausgelöst hat. Dass sie schon immer frech gewesen sei, stur, bockig, so erklärt sie es. Es gibt allerdings ein Feld, auf dem blüht sie auf. Auf dem Handballfeld, auf der Platte, wie man im Sport sagt.
Also Patrizia und Handball, das war eins.
Da konntest du auch einen ganz besonderen Wurf, ne?
Ja, richtig. Von der Rechtsaußenposition als Rechtshänder spielen und werfen, ja.
So reindrehen.
Ja, genau, dieses Reindrehen, genau, das habe ich unwahrscheinlich gern gemacht. Also da bin ich total aufgegangen. Für meinen Sport habe ich gelebt.
Handball ist ein harter Sport. Einer, bei dem man auch mal was abkriegt. Und einer, bei dem man sich einen Vorteil verschaffen kann, wenn man sein Gegenüber austrickst. Mit einer Finte, einer Körpertäuschung. Vor allem aber ist Handball anders als Fußball. Hier gibt es nicht den einen großen Knall, den einen fatalen Fehler, den einen genialen Pass und das entscheidende Tor zum 1:0. Beim Handball ist eine Niederlage immer das Produkt einer langen Reihe von einzelnen Gegentreffern. Eine Fehlerkette. Die Fehlerkette in Patrizias Leben beginnt, als sie mit 17 in ein Auto steigt und losfährt. Ohne Führerschein.
Und am nächsten Tag, es war so circa 7:30, ich weiß das noch genau, ging die Zimmertür auf und Patrizia. Also wenn mein Name voll ausgesprochen wurde, war die Kacke am Dampfen. Mein Spitzname ist nämlich Itta zu Hause. Und ja, und dann hat sie sich gewundert, weil die Polizei hat angerufen und gesagt, ihre Tochter hatte einen Unfall.
Der Unfall, den Patrizia verursacht, war kein großes Ding. Aber weil sie ja gar nicht fahren durfte, hat Patrizia sich gegenüber der Polizei als ihre eigene Schwester ausgegeben. Eine klassische Körpertäuschung. Der Schwindel fliegt zwar auf, aber klar, für sowas geht man nicht ins Gefängnis. Erst recht nicht mit 17. Patrizia bekommt 20 Sozialstunden aufgebrummt. Wirklich ändern wird es nichts. Heute sagt sie,
also so, das war diese Vorspeise von allem.
In den nächsten Jahren und Jahrzehnten fällt Patrizia immer wieder mit Betrug und Urkundenfälschung auf. Sie kauft Sachen, die sie nicht bezahlen kann, macht Schulden. In ihrer Akte steht,
die Verurteilte ist erheblich strafrechtlich in Erscheinung getreten.
Vermögensdelikte wird das da genannt. Patrizia hat das ja eben selbst aufgezählt. Mir gegenüber spricht sie von 12 Geschichten. Die Justiz sagt in solchen Fällen,
einschlägig vorbestraft.
Du hast öfter Betrug begangen, bist dafür auch verurteilt worden. Hast du dich jemals selber gesehen als Betrügerin oder würdest du sagen, nee, so kann man das nicht nennen?
Doch, so kann man es nennen, weil ich habe ja, also diese Taten, die ich getan habe, ist Betrug. Ich habe eine Straftat begangen, auch wenn man sagt, ja, ich möchte, ich ich möchte nicht in diese Kategorie Straftat hineingetan werden, aber es wurde auf dem Gericht festgestellt, du hast Betrug gemacht, du hast Urkundenfälschung gemacht. Ich habe auch immer zu dem gestanden, was ich getan habe. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber ich habe mich ja im Grunde nie gewehrt. Ne, ich war ja dann froh, dass es irgendwie glimpflich davongekommen ist, ne, habe die Möglichkeiten bekommen und habe sie einfach nicht genutzt.
Patricia wird verurteilt, zunächst auf Bewährung und verstößt gegen ihre Bewährungsauflagen. Und auch wenn es beim Handball nicht das eine entscheidende Gegentor gibt, irgendwann ist der Moment erreicht, wo man endgültig nicht mehr gewinnen kann, wo alles kippt. Schon mit 27, also vor 10 Jahren, soll Patricia ins Gefängnis gehen. Um ihrer Haft zu entkommen, erinnert sie sich an die Körpertäuschung, mit der alles losging. Wieder gibt sie sich als ihre Schwester aus. Nur geht es diesmal nicht um einen simplen Blechschaden, sondern um das ganze Leben.
Sie hätte alles verlieren können. Da habe ich sehr großen Bockmist gebaut. Das ist auch, es hört sich zwar jetzt blöd an zu sagen, aber das war das Allerschlimmste, was ich machen konnte. Das war 2014, wo ich auch wieder oder wo ich zum zweiten Mal ins Gefängnis hätte müssen und ich wollte nicht. Ich wollte natürlich nicht, klar, wer will das schon, aber ich wusste keinen anderen Ausweg. Es war dann eine Feier bei meiner Schwester zu Hause und hab mir gedacht, nimmst du einfach ihren Ausweis und lebst als sie. Wenn sie dich anhalten, dann lebst du als sie. Aber das hat dann noch mehr Auswirkungen gehabt, denn dann hatte ich den Ausweis und dann wollte ich nicht nur als sie mich ausweisen, wenn mich jemand anhält, sondern dann habe ich eine Wohnung gemietet auf ihren Namen. Ich habe ein Bankkonto eröffnet auf ihren Namen. Ich habe ein Dispo genommen auf ihren Namen. Und ja, das hat sie in Schulden gemacht, Telefon, alles Mögliche, alles auf ihren Namen. Und ja, und habe das Spiel 9 Monate gespielt.
Über viele Jahre begeht Patricia also immer wieder Straftaten, wird bestraft und bessert sich nicht. Es passiert sozusagen genau das Gegenteil von dem, was das System bezwecken soll.
Nun, die Menschen denken, das Wichtigste sei bei der Strafe, bei der Haftstrafe die Freiheitsentziehung als solche. Aber der Strafvollzug hat nicht nur diese Freiheitsentziehung zu vollstrecken, sondern er muss ja in dieser Zeit, wo die Person da ist, versuchen, Defizite zu beheben, dass sozusagen diese Person am Ende der Haftstrafe wieder in die Gesellschaft zurückintegriert werden kann. Es ist ja eher selten, dass jemand im Strafvollzug stirbt.
Das ist Herbert Mertin. Er ist Politiker bei der FDP und aktuell, so wie in 15 der letzten 25 Jahre, der Justizminister von Rheinland-Pfalz. Zu ihm gleich mehr. Zuerst möchte ich noch über einen anderen Mann sprechen, nämlich diesen hier.
Bei mir ist ja klar, was da bei der Reflexion zuerst kommt. Das ist klar, diese Steuersache, die würde ich gerne ungeschehen machen. Die ist aber nun mal da, die habe ich ja bereut, bedauert. Aber ansonsten muss ich sagen, gibt es nicht so viele Dinge, die ich anders machen würde.
Patricia ist Handballerin. Uli Hoeneß ist Fußballer. Man könnte auch sagen, Uli Hoeneß ist Fußball. Weltmeister, Europameister, Deutscher Meister. Als Manager jahrelang das Gesicht des FC Bayern. Beide, Patricia und Uli Hoeneß, haben betrogen. Beide waren in Haft. Beide teilweise im offenen Vollzug. Über Uli Hoeneß schrieb das Magazin Stern zu dieser Zeit: Tagsüber arbeitet Uli Hoeneß in der Jugendabteilung seines FC Bayern in München. Die Wochenenden verbringt er mit Ehefrau Susanne in der Villa am Tegernsee. Nur unter der Woche muss er noch zum Schlafen ins Freigängerhaus. Und im selben Artikel: Uli Hoeneß kommt so schnell frei wie kaum ein anderer Häftling. Es wird angegeben, Uli Hoeneß habe sich tadellos geführt und seine Steuerschuld beglichen, samt Säumniszuschlag und Zinsen. Diese Steuersache, wie sie Uli Hoeneß in einem Werbevideo des FC Bayern nennt, war übrigens die Hinterziehung von 28,5 Millionen Euro. Schon super schnell nach seiner Entlassung war Uli Hoeneß wieder der starke Mann beim FC Bayern. Heute ist er sein Ehrenpräsident, sitzt regelmäßig in Talkshows und Expertenrunden.
Wenn Sie jemanden viele Jahre in Haft haben und Sie behalten ihn bis zum letzten Tag im Gefängnis, ist die Wiedereingliederung in die Gesellschaft viel schwieriger. Und deswegen versucht man schon einige Zeit davor über einen sogenannten offenen Vollzug dann die Wiedereingliederung so stufenweise wieder zu ermöglichen. Weil das eben auch eine wichtige Aufgabe des Strafvollzuges ist, die Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen.
Herbert Mertin ist weder Handballer noch Fußballer, aber er war wohl mal einer der besten 400-Meter-Läufer des Landes. Körpertäuschungen bringen in der Leichtathletik nichts. Hier kommt es nur darauf an, wer einen geraden Weg am besten zurücklegt. Der Justizminister aus Rheinland-Pfalz sagt, Häftlinge sollen durch das Gefängnis nicht dauerhaft weggesperrt werden, sondern ihre Defizite beheben und sich wieder in die Gesellschaft integrieren. Man kann hinterfragen, ob das bei allen so gut klappt. Im Falle von Patricia sieht die Justiz das, bis jetzt, zumindest nicht so. Hier nochmal meine Kollegin Svenja.
Insbesondere ist ein ausreichendes Risikomanagement zur Verhinderung zukünftiger gleichgelagerter Taten nicht erkennbar.
Die Stellungnahme einer Staatsanwältin geht dabei auch auf einen Satz ein, den Patricia bei einer Anhörung geäußert haben soll. Dort heißt es wörtlich,
Sie habe die Taten zudem nie aus Geldschwierigkeiten, sondern aus Dummheit begangen.
Kapitel 4 Limburg. Januar 2015. Es ist nach 19 Uhr, zu dieser Jahreszeit längst stockdunkel. Schneeregen fällt. Eine junge Frau ist mit dem Auto unterwegs. Rebecca ist 21 Jahre alt. Sie kommt aus Hadamar in Hessen. Vor kurzem hat sie ihre Ausbildung fertig gemacht zur Großhandelskauffrau. Bald will sie mit ihrem Freund zusammenziehen. Wir sind auf einer Bundesstraße in der Nähe von Limburg. Rebecca fährt einen Lancia Y, einen Kleinwagen aus Italien. Auf den Fotos, die es von diesem Abend gibt, ist die Front des Wagens komplett zusammengestaucht. Aus der aufgerissenen Motorhaube quellen Kabel, Elektronik, Motorteile. Man versteht, dass das mal ein Auto gewesen sein muss, aber man begreift es nicht wirklich. Laut Gutachten ist Rebecca selbst vor dem Autounfall auf der B49 bei Limburg nur 60 km/h gefahren. Der andere war viel schneller. Ihr Auto wird 23 Meter zurückgeschleudert.
Die junge Frau in dem zerschmetterten Kleinwagen hatte keine Chance. Rebecca R., 21, zu Tode gerast von einem rücksichtslosen Geisterfahrer, der sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Die Menschen in Hadamar, wo Rebecca gewohnt hat, noch immer erschüttert.
Wie wir das gehört haben, ist einem ganz... Ich finde furchtbar, furchtbar sowas. Den sollen sie einsperren fürs ganze Leben.
Heute vor dem Landgericht in Limburg, Prozessbeginn gegen den mutmaßlichen Todesfahrer.
Ein damals 45-jähriger Mann hat Rebecca im Januar 2015 totgefahren. Er war ohne Führerschein unterwegs, wie so oft in seinem Leben. Einschlägig vorbestraft. Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle raste der 45-Jährige auf die falsche Spur. Mehrere Autos konnten ihm noch ausweichen, das von Rebecca nicht. Für seine Tat ist der Mann verurteilt worden. Lebenslänglich, wegen Mord. Doch nicht nur der Fahrer selbst musste dafür vor Gericht. Denn der 45-Jährige war Häftling im offenen Vollzug.
Grauenhaftes Ende einer Vollzugslockerung. Ein Freigang mit Todesfolge. Drei Justizvollzugsbedienstete stehen deshalb seit heute Morgen in Limburg vor Gericht. Grob fahrlässig, so die Anklage, hätten sie den Unfalltod von Rebecca am 28.01.2015 mitverschuldet.
Mehrere Gefängnismitarbeiter wurden 3 Jahre nach der Todesfahrt ebenfalls angeklagt. Der Staatsanwalt sagte dem Hessischen Rundfunk:
Bei sorgfältiger, pflichtgemäßer und gesetzestreuer Überprüfung der Vita des Mannes hätte ihm kein offener Vollzug gewährt werden dürfen. Wäre er nicht im offenen Vollzug gewesen, wäre auch diese Todesfahrt nicht geschehen.
Das Limburger Landgericht verurteilte 2 der JVA-Beamten wegen fahrlässiger Tötung. Jeweils 9 Monate Haft, ausgesetzt auf Bewährung. Nun ist wichtig zu wissen, diese Verurteilung wurde zwar später vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe vollständig aufgehoben. Doch die Erschütterung, die das sogenannte Limburger Urteil in der Justiz auslöste, war enorm. Mit Folgen bis heute. Juristen und Wissenschaftler wie die Soziologin Helena Schüttler sind sich einig: Das Limburger Urteil hat für große Verunsicherung bei denjenigen gesorgt, die in Gefängnissen beurteilen sollen, wer für den offenen Vollzug in Frage kommt. Die Verantwortlichen könnten deshalb verleitet sein, aus Sorge vor persönlichen Konsequenzen wesentlich zurückhaltender mit der Verlegung in den offenen Vollzug umzugehen. Obwohl der, wie wir gehört haben, von Insassen, Gefängnisleitungen und Justizminister als wichtiges Instrument angesehen wird. Wie gesagt, das Limburger Urteil, das Gefängnismitarbeiter für die Todesfahrt eines Häftlings der OFA mitverantwortlich gemacht hat, wurde letztlich wieder zurückgenommen. Aber in den Köpfen ist es in gewisser Weise noch immer. Das bestätigt auch Caroline Bucksteg, die heute stellvertretende Leiterin der JVA Koblenz ist und erst nach Limburg beruflich in den Justizvollzug kam. Sie erklärt hier nochmal die Bedeutung aus ihrer Sicht in der Praxis.
Ich kannte den Fall aus meiner Examensprüfung. Da wurde der besprochen und habe ihn natürlich auch so in der Presse verfolgt, aber jetzt im Dienst in dem Sinne nicht mitbekommen. Jetzt ist es ja auch so, dass ich als Dezernentin in der Anstaltsleitung zwar das letztlich unterschreibe, wenn jemand in den offenen Vollzug geht, die Entscheidung aber vorbereitet wird durch den sogenannten Vollzugsabteilungsleiter. Und ich als Person habe dann die Entscheidung nicht mehr inhaltlich geprüft, sondern als ich diese Funktion innehatte, dann, ich sag mal, nur auf Stringenz und Plausibilität hin überprüft und geguckt, ob die Argumentation, die der Entscheidung des VRLs zugrunde lag, für mich haltbar und tragbar ist. Und habe dann immer versucht, so mit der Brille einer vorgezogenen gerichtlichen Überprüfung drauf zu gucken. Wenn jetzt was schief gehen sollte und ein Richter muss sich mit der getroffenen Entscheidung auseinandersetzen, hat er ja den Vollzugsplan und die Gefangenenpersonalakte und nur diese Informationen und muss anhand dieser Informationen die getroffene Entscheidung dann bewerten. Und natürlich, wenn einem das bekannt ist und man dann seine Prüfung durchführt, dann ist man sicherlich schon irgendwo ein Stück mehr sensibilisiert und einem ist auch, oder mir war bewusster, ich hänge damit drin. Ich bereite die Entscheidung vielleicht nicht vor oder ich treffe die Empfehlung nicht, aber mit meiner Unterschrift hänge ich mit drin, wenn etwas schief geht. Das heißt, man hat schon noch sorgfältiger geprüft, weil einfach diese enorme Tragweite und die Verantwortung dieser Entscheidung, die man trifft, einem doch viel deutlicher nochmal bewusst geworden sind.
Rebecca, die junge Frau, die im Januar 2015 von einem Geisterfahrer getötet wurde, wäre heute 30 Jahre alt. Ihre Tante sagte damals vor Gericht den Satz: Es ist, wie wenn einem das Herz aus dem Leib gerissen wird. Viele Medien haben damals berichtet, bundesweit. Eine krasse Tragödie. Und auch, wenn es nachvollziehbar ist, es ist immer schwierig, wenn aus singulären Tragödien strukturelle Konsequenzen folgen.
Die Gesellschaft erwartet ja, dass das damit verbundene Risiko sorgfältig abgewogen wird und geprüft wird. Und solange alles gut geht, beschwert sich ja niemand. Das Problem taucht ja erst auf, wenn jemand im offenen Vollzug wieder straffällig wird und da kommt wieder der Vorwurf, es ist nicht richtig geprüft worden und Ähnliches. Aber dieses Risiko wird immer bestehen. Das muss man auch so offen sagen. Das Risiko wird immer bestehen, dass man sich eben bei der Prognose irrt. Es ist eine Abwägung, aber eine Wissenschaft, die hundertprozentig die Sicherheit garantiert, gibt es nicht.
Nach dem Messerangriff von Solingen im August 2024, der Tat eines Einzelnen, ordnet Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser, eine Sozialdemokratin, zumindest in der Theorie, Grenzkontrollen an, an allen deutschen Außengrenzen.
Wir stärken unsere innere Sicherheit durch konkretes Handeln und wir setzen unseren harten Kurs gegen die irreguläre Migration weiter fort.
Wir haben nach Freiheit dem islamistischen Terroranschlag und Sicherheit in Solingen ein das draußen abschirmen, das drinnen stärken. Deutschland, Schwellenland. Nach der Tragödie von Rebekkas Tod auf einer Bundesstraße in Hessen, nach dem Limburger Urteil, sind Verlegungen in den offenen Vollzug signifikant zurückgegangen. Das hat Justizminister Mertin 2019 gesagt. Und heute, 5 Jahre später?
Ich kann nicht ausschließen, dass eine gewisse Grundverunsicherung letztlich verbleibt. Jedenfalls wird sich jeder Mitarbeiter natürlich vor diesem Hintergrund es noch sorgfältiger überlegen, wie er mit der Prognose verfährt. Wir versuchen natürlich schon auch deutlich zu machen, dass dies ein Ausnahmefall war, aber völlig ausschließen kann ich es natürlich nicht, dass das im Unterbewusstsein noch eine Rolle spielt.
Zu Jahresbeginn 2024 waren 97 Männer und 12 Frauen in Rheinland-Pfalz im offenen Vollzug. Das sind gerade einmal 3,7% der Gefangenen im ganzen Bundesland. Es kann natürlich viele Gründe geben, warum der offene Vollzug für einen bestimmten Gefangenen nicht in Frage kommt. Wir haben sie genannt. Am Ende müsse man immer über den Einzelfall reden, sagt Mertin. Und auch die Pandemie habe dafür gesorgt, dass man zwischenzeitlich weniger Insassen in die OFA gebracht hat. Fakt ist aber auch, im März 2015 waren noch fast alle der damals 288 Plätze im offenen Vollzug belegt. Seit Jahren, vor und nach Corona, sind dagegen mehr als die Hälfte der möglichen Plätze im offenen Vollzug in Rheinland-Pfalz nicht belegt. Die Brücke in die Freiheit, die von allen Seiten gelobt wird, immer weniger Menschen können sie gehen. Kapitel 5. Rauskommen. Patrizias Schwester, die Frau, deren Identität sie mehrfach gestohlen hat, hat ihr inzwischen verziehen. Ihr Verhältnis sei sehr eng, sagt Patricia. Sowieso hat sich vieles geändert in ihrem Leben. Aber nicht alles zum Besseren. Nur eins ist gleich geblieben. Rauskommen aus dem Gefängnis wird sie noch lange nicht.
Insgesamt 3 Jahre und 8 Monate.
Und davon hast du noch?
Also ich habe schon abgesessen, jetzt muss ich rechnen. Oktober ist Endstrafe. Oktober 25 wäre meine Endstrafe. Ja.
Weil Patrizias familiäre Situation sich 2021 dramatisch verschlechtert hat, hat sie ein sogenanntes Gnadengesuch gestellt.
Da kann man eventuell mit einer Wahrscheinlichkeit, ich glaube von 1%, nochmal eine Haftstrafe umgehen. Ich habe natürlich mich da reingekniet, wir haben das gemacht, wir haben das geschrieben, wir haben nochmal alle Arztberichte, Krankenhausberichte, alles was uns vorlag, dass mein Mann gar nicht in der Lage ist, alleine zu sein, sich alleine um sich zu sorgen, zu kümmern. Dafür ist so ein Gnadengesuch, ne, um das auch vielleicht mal zu erklären. Das ist, eine, wenn man selbst schwer krank ist und nicht haftfähig ist oder ein naher Angehöriger eben so eine Krankheit hat oder es ist irgendwas anderes.
Patrizias Ehemann Daniel hat im Frühjahr 2021 kurz hintereinander erst einen Herzinfarkt und wenig später einen Schlaganfall. Mit dem Rettungshubschrauber kommt er ins Krankenhaus. Patrizia sagt, sie hat um sein Leben gefürchtet. Als wir unser Interview führen, ist Daniel die ganze Zeit dabei.
In den Pausen unterhalten wir uns. Vors Mikrofon möchte Daniel nicht so gerne. Es ist ihm unangenehm, dass er seit seinem Schlaganfall vor 3 Jahren nicht mehr flüssig sprechen kann. Er könne zwar alles denken, erklärt er mir, aber die Worte kommen nicht. Selbst alltägliche Begriffe wie Schwiegermutter sind schwer zu greifen. Lediglich bei seinem Lieblingsthema, Autos, fällt das Sprechen leichter. Die Modellbezeichnungen von BMW scheinen in einem besonderen Ort abgespeichert. Patricia sagt, weil ihr Mann bis heute nicht mehr so leben kann wie zuvor, nicht mehr richtig sprechen, nicht mehr Auto fahren kann, orientierungslos ist, sei auch er doppelt getroffen von ihrer Haftstrafe.
Es sind eigentlich hier 2 Leben, die bestraft werden.
Die Staatsanwaltschaft hat es formell abgelehnt, dass Patricia früher wieder rauskommt. Eine Studie am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen hat ergeben, dass Häftlinge im offenen Vollzug tendenziell seltener rückfällig werden als Gefangene im geschlossenen. Besonders belastbar sei dieser Effekt, wenn es um erneute Freiheitsstrafen geht. Personen, die aus dem offenen Vollzug entlassen werden, werden signifikant seltener wieder inhaftiert. Patricia gilt als Wiederholungstäterin. Eine richtige Therapie, um ihren Problemen auf den Grund zu gehen, habe sie bislang nicht gemacht, sagt sie.
Bei den einen ist es mehr, bei den anderen weniger. Der eine lernt schneller, der andere lernt weniger schnell. Ich gehöre halt zu denjenigen, die weniger schnell dazu gelernt haben. Aber das liegt einfach ganz allein daran, dass ich mich selber nicht kannte. Ich kannte selber nicht, was bist du, wer bist du. Aber irgendwann kommt ein Punkt und man sollte es nicht so weit kommen lassen. Dass erst so was Schlimmes passieren muss, damit man das Leben überhaupt richtig ernst nimmt, damit man sich richtig ernst nimmt.
Wir leben nicht mehr in Zeiten, in denen die Gesellschaft Straftäter vor die Stadtmauern verbannt. Das Gefängnis soll Menschen die Möglichkeit geben, wieder zurückzukehren in unser Drinnen. Insbesondere der offene Vollzug soll Menschen wieder vorbereiten auf die Normalität. Eine Normalität, die es allerdings in Patricias Fall so gar nicht mehr gibt. Das war Freigängerin. Leben zwischen Freiheit und Knast. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, abonniert doch gerne die Reihe RZ Inside auf Spotify oder Apple Podcast und gebt uns dort eine Bewertung. Ich bedanke mich bei allen meinen GesprächspartnerInnen für ihre Zeit und bei Patricia für ihr Vertrauen und ihre Offenheit. Recherche, Produktion und Stimme für diesen Podcast von mir, Finn Hulitzka. Zusätzliche Parts Svenja Wolf. RZ Inside ist ein Podcast der Rheinzeitung. Weitere Artikel über den Fall Limburg gibt es auf rhein-zeitung.de, Link in Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören.